Hallo, meine lieben Enliven People. Willkommen zu einem eurer Lieblingsformate, nämlich dem Klonformat Angriff der Klonkriege. Wir schauen uns diverse Meisterwerke der Gaming-Landschaft an und schauen uns an, gibt es Klone zu ihnen? Wie ist Klone zu verstehen? Hommagen, Schrottkopien oder dergleichen? Vielleicht auch interessante ähnliche Spielgefühle, die in beiden Spielen zu finden sind. Wir werden es rausfinden. Und heute machen wir weiter mit einem der berühmtesten Aufbauspiele schlechthin, nämlich der Anno-Reihe, die ja diverse Zeitalter durchgeht, aber unter der goldenen Regel, die Quersumme der Zahlen muss immer 9 ergeben, deswegen werden wir niemals ein Anno-Teil im 20. Jahrhundert erleben, aber ich möchte mir heute mit dem fantastischen Writing Bull alias Daniel anschauen, ob es diverse interessante Anno-Klone da draußen gibt. Sei mir gegrüßt.
Ganz liebe Grüße, danke herzlich für die Einladung, wobei wir allerdings auch sagen müssen, den Begriff Anno-Klon, den haben wir sehr, sehr weit gewählt, ne?
Das ist in dem Format ganz, ganz normal. Das soll auch so kontrovers sein, weil es uns nicht um 1:1 Kopien geht. Denn es kann ja sein, dass hier jemand mit Anno durch ist, vielleicht Anno 117, sich sagt, ich hätte sowas gern nochmal, nur ein bisschen anders vielleicht. Und da gibt es ja anscheinend einen Markt und ein Bedürfnis nach.
Genau, wir haben auch Spiele, die man auf den ersten Blick einem anderen Genre zuweisen würde, bei dem aber Citybuilding, Städteaufbauelemente mit drin sind und damit auch ein paar Anno-Vibes drinstecken.
Bevor wir uns dann auf die Suche begeben und hoffentlich viele Fundstücke finden, würde ich gern mit dir erstmal klären, das gehört hier zum Motto oder zur Tradition dieses Formates, könntest du mir drei Dinge nennen, die für dich ein Anno-Spiel ausmachen, damit wir auch geeignete Klone finden? Drei Dinge vielleicht.
Gerne, das fängt damit an, natürlich auf jeden Fall Städtebau, Citybuilder, so heißt ja ein ganzes Subgenre der Strategiespiele auch. Dann, zweite Sache ist auch ganz wichtig, weil das ist die Unterscheidung zur Simulation, dass man ein Makro-Element hat, dass man Makro-Management betreibt und nicht Mikro-Management betreibt. Das heißt, dass es wirklich sehr, sehr viele Leute gibt, die man auf einer Karte herumschubst und delegiert und für deren Glück man sorgt. Und das dritte, ich glaube, ich komme eventuell sogar mit aller guten Dinge sind zwei aus, Michael.
Das ist ein Novum, nämlich normalerweise würden hier Leute gleich fünf Sachen nennen, aber wenn man schon zwei gute genannt hat, warum nicht? Ne? Alle guten Dinge sind zwei in dem Fall. City Builder und Makromanagement. Würdest du vielleicht noch als drittes so zen-meditative Atmosphäre dazu packen?
Nein, also bei mir ja. Wenn ich einen City Builder spiele, dann privat spiele, ist das immer für die Entspannung. Das ist quasi das Spiele-Pendant zu einem Fencheltee. Danach fühlt man sich wohl, die Därme gluckern zart und man hat das Gefühl, man ruht ganz in sich und in seinem Körper. Aber es gibt auch Leute, die spielen die komplett anders. Die spielen die nicht wie Fencheltee, sondern wie Red Bull und pushen ihr Spielerlebnis und pesen in einem irren Tempo dadurch, wollen schnell zum Spielerfolg kommen und halten kaum inne, um sich die Pracht ihrer Städte oder das Glück ihrer Bürger anzuschauen. Nach meinem Gefühl ist die erste Gruppe ein bisschen größer und ich würde mir immer wünschen, dass die zweite bisweilen auch innehält und den Fencheltee-Charme dieses Genres erkennt.
Großartig. Welcher Aufbauspieltyp bist du? Fencheltee oder Red Bull? Großartig. Schauen wir mal, ob wir die Klone, die wir heute finden, oder die Hommagen, ob wir die in unterschiedliche Lager einteilen können. Fencheltee oder Red Bull? Ich bin jetzt schon begeistert. Du hast ein paar mitgebracht. Ich habe dir ein paar mitgebracht. Mit welchem von deinen möchtest du starten?
Ich würde eigentlich ganz gerne anfangen mit Manorlords. Einfach deshalb, weil das Spiel erwarten alle. Also ich glaube, alle, die hier reingucken und irgendwas mit Citybuilding am Hut haben, die werden auf Manorlords gucken. Das ist einfach das Spiel, das seit Jahren in aller Munde ist, als eine Hoffnung vor allem, als eine Projektionsfläche, auf die die Leute ihren Wunsch drauf werfen, dass man gerne ein fotorealistisches Erlebnis hätte und das Gefühl hatte, dass man wirklich im Mittelalter unterwegs ist und dort lebt unter seinesgleichen. Quasi das Pendant zu irgendwelchen Mittelalter-Märkten im Real Life oder irgendwelchen Mittelalter. Wir treffen mal auf kalkulierten Schlachten aufeinander und hauen mit Gummischwertern aufeinander drauf los. Quasi das Ganze in ein Spiel gegossen. Das ist Manorlords.
Bin ich richtig informiert, dass es nur von einer einzigen Person stammt?
Ja, ursprünglich tatsächlich. Ein Solo-Entwickler, der das jahrelang entwickelt hat und hin und wieder irgendwelche kleinen Filmchen oder Screenshots veröffentlicht und die Leute waren super heiß auf das Spiel. Und dann hat der Publisher Hooded Horse, das ist ein sehr schnell wachsender Publisher aus den USA mit vielen, vielen Erfolgsspielen und guten Kontakten zu den Entwicklern, die dort betreut werden, sich das Spiel geschnappt und üben sanften Druck aus auf den Solo-Entwickler. Und der hat jetzt tatsächlich andere Leute angeheuert im Schritt 1, die ihn unterstützen dürfen. Und jetzt nach vielen Monaten, in denen die Community, das Spiel war ist vor ein paar Monaten halt in den Early Access gestartet und da gab es ewiglich keine Updates. Und da hat die Community angefangen, mit den Fingern zu trommeln auf den Schreibtischplatten und in den Steam-Foren. Und daraufhin hat der Publisher wiederum Druck ausgeübt auf den Entwickler und die Mitarbeiter, die angeheuert worden sind, dürfen jetzt auch richtig mitarbeiten. Das heißt, die Arbeit wird nicht mehr im Kleinsten kontrolliert, sondern die bekommen kleine Verantwortungsbereiche, in denen sie halbwegs autonom schalten und walten dürfen. Und jetzt ist das Produktionstempo, das Entwicklungstempo etwas beschleunigt.
Super spannend. Was ich mich dabei immer frage, ne, weil du hast ja auch schon mit mir festgestellt zusammen, das ist alles immer so schwierig einzuteilen, Aufbauspiel, Strategiespiel, da muss man ja wirklich differenziert mitarbeiten. Und was ich bei Anno persönlich immer so ein bisschen schade finde, es ist ja wirklich ein Spiel mit einem sehr krassen Wirtschaftsfokus, ne? Du fühlst dich ja stellenweise wie so ein Amazon-Lager, das auf jeden Fall all deine Leute x Seifen bekommen, x Schuhe und x Bücher und was auch immer sie an Konsumgütern haben wollen, weil da nun mal von unser Reichtum und unsere Macht halt eben abhängt. Was da immer über die Teile so ein bisschen zu kurz kam, ist so ein bisschen dieser militärische Aspekt. Der ist ja immer wieder runtergedampft worden. Bei Anno 117 ist er jetzt auch wieder größer ausgebaut worden. Brauchst du das in einem Anno-Klon, dieses militärische? Stürzt dich persönlich im Manor-Lords, dass es dort gibt? Wie ist das im Manor-Lords umgesetzt?
In Manor-Lords ist das so umgesetzt, dass man sogar KI-Gegner hat, die einem allmählich die Karte besetzen. Das ist im Prinzip ähnlich wie bei Anno. Da kann man ja auch mit KI-Gegnern spielen, die mit einem wetteifern darum, welche Inseln besetzt werden. Bei Anno hat man ja immer eine Karte, auf der viele Inseln sind und von Inseln zu Inseln hopst man rüber und besetzt die und bebaut die und entwickelt allmählich sein Imperium. Und Manor-Lords hat ein ähnliches Prinzip, nur ohne Wasser. Das heißt, die haben eine Karte und die Karte ist unterteilt in ganz viele kleine Provinzen. Und auf einer Ecke startet der Spieler, auf der anderen Ecke startet ein Konkurrent und man arbeitet sich langsam vor. Und irgendwann knallt es dann, weil die Grenzen aufeinanderstoßen. Das ist gar nicht so unähnlich eigentlich. Deine Frage, ob mir persönlich das viel bedeutet? Nein. Also ich persönlich kann problemlos ohne Militärparts auskommen, weil ich spiele zwar gerne Spiele mit Militärparts, aber das steht ja dann auch im Vordergrund. Total War beispielsweise oder andere Spiele oder Echtzeitstrategiespiele, wo man wirklich dann Truppen aushebt, strategisch vorgeht, Flankenangriffe kommandiert. Und so weiter. Anno ist für mich und auch die Anno-Klone potenziell immer mehr diese Fencheltee-Atmosphäre, dieses Kontemplative, dass man sich zurücklehnt, dass man entspannt, sanft durchatmet und mit verträumtem Blick auf die Spielkarte drauf guckt. Und wenn dann im Hintergrund der Spielkarte ein Gegner sich heranwalzt und sagt, hey, Tempo bitte, schau dir nicht mal deine Städte so verträumt an, sondern zieh so schnell wie es geht, dann ist das für mich in meinem Glücksempfinden eher kontraproduktiv.
Verstehe ich voll und ganz. Ist natürlich auch schwierig, da so einen Mix zu finden. Wenn ich zum Beispiel an so ein Tycoon-Spiel wie Jurassic World Evolution denke, da habe ich so Fencheltee-Situationen, wo ich meine Geschöpfe bestaune und dann auch diesen Hollywood-Soundtrack genieße, der dann quasi losbrettert, sobald die in ihre Gehege stapfen. Gleichzeitig mag ich es aber auch, wenn der Park so ein bisschen ins Chaos gerät. Also da ist es, glaube ich, immer schwierig, ne, die richtige Mischung zu finden. Wir haben hier sehr interessante Kandidaten. Manor-Lords, teilst du jetzt, auch wenn das Wasser fehlt, teilst du es etwa auch in die Anno-Atmosphäre ein, wenn ich dich richtig verstanden habe?
Eigentlich ja. Es gibt einen riesigen Unterschied zu Anno und das ist diese Makro- und Mikro-Geschichte. Das heißt, du hast viel, viel weniger Bürger, die du bei Manor-Lords versorgst, als bei Anno. Bei Anno sind es Tausende, die du hast und bei Manor-Lords sind es Hunderte. Und deshalb kann Manor-Lords halt die Welten, die man auch in der Ego-Perspektive durchgehen kann, durchschreiten kann, viel realistischer abbilden. Viele Leute sagen oft, hey, da ist das neue Anno kürzlich rausgekommen, Anno 117, Pax Romana. Warum kriegen die nicht so eine coole Ego-Perspektive hin wie bei Manor-Lords? Klare Antwort, das ist eine Frage der Maßstäbe. Wie viele Bürger man simuliert, wie groß die Welten sind und so weiter. Bei Manor-Lords finde ich das ganze Projekt deshalb auch so unglaublich spannend, weil man wirklich kaum sich vorstellen kann, dass dahinter ursprünglich mal ein einzelner Entwickler steckt. Es gibt viele Indie-Spiele, viele Indie-Projekte von Solo-Entwicklern, aber selten erreichen die ein solches Maß an handwerklicher Qualität wie in dem Fall hier, was die visuelle Darstellung und die Atmosphäre betrifft. Beim Balancing dagegen und auch bei den Bugs gab es von Anfang an große Probleme. Da hat vieles nicht so sauber funktioniert. Es wurden früh Exploits entdeckt. Nach jedem Update sind ein paar geschlossen, ein paar neue tun sich auf. Und da ist es ein bisschen schwieriger. Aber was diese Inszenierung betrifft, und da ist das Spiel wirklich vorbildlich. Und das ist bei unserem Thema Anno-Klone wirklich wichtig, weil das natürlich auch zu Immersion führt. Also, und das ist eine der Spielegattungen City Builder, wo es potenziell für Spiele, die grafisch überwältigend sind, einfacher ist, zu punkten und Atmosphäre aufzubauen als bei anderen Spielen. Es gibt andere Genres, da wird viel eher verziehen, wenn man nur Klötzchen-Grafiken hat.
Ja. Ich kann dir sehr, sehr gut folgen und ich kann den Teil da für mich jetzt auch echt gut einsortieren. Und ja, wenn man weiß, dass das von einer Person ist, will man es irgendwie gar nicht glauben, weil dafür sieht es grafisch. Also, wow. Ist Manor Lords ein wunderschönes Spiel. Hat aber natürlich auch seine düsteren Seiten, wenn man das hier gerade sieht, wenn irgendwie so ein Marktstand in Fackeln, in Flammen aufgeht. Das soll natürlich dann nicht passieren. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für diesen Vote. Ich präsentiere dir mal als Gegengewicht etwas anderes. Das ist mir tatsächlich letztes Jahr aufgefallen, mittlerweile jetzt auch in der 1.0 erschienen. Das ist nämlich Worshippers of Cthulhu. Hast du davon schon mal gehört? Hattest du schon deine Freude, Cthulhu zu dienen?
Habe ich tatsächlich Let's Played und gespielt. Ich selber sage immer Cthulhu und stelle immer fest, wenn man mit Leuten darüber spricht, wie sich dieses ominöse Wesen ausspricht. Jeder spricht es anders aus, aber jeder ist überzeugt davon, dass seine oder ihre Aussprache die einzig wahre ist und auch die einzige ist, die unserem Gott gefällig ist. Insofern sage ich lieber Cthulhu. Ich habe Angst um mein Seelenheil. Wobei wir doch letztlich bei dieser Figur alle am Ende doch vernichtet werden, oder?
Richtig. Aber das gehört halt dazu, ihm zu dienen. Das stand in der Jobbeschreibung mit drin. Ja. Ich persönlich, ich finde Worshippers of Cthulhu spannend, weil an sich, ich habe den, falls es überhaupt einen Multiplayer gibt, habe ich ihn nicht ausgekostet, aber was natürlich im Vordergrund steht, ist die Kampagne, wo wir so ein bisschen unsere Anhänger auch quasi aufziehen, kontrollieren, sie mit Gütern versorgen, also so wie man das aus Anno kennt, nur deutlich düsterer. Und es hat ja diverse Cthulhu-Features, wie beispielsweise, dass wir unsere Bewohner vernarben, damit es eben Effekte gibt, dass wir unsere Bewohner opfern und dass wir immer mal wieder auch irgendwas tun, um Cthulhu zufriedenzustellen, damit er uns Armeen zur Verfügung stellt. Und ich mag ja dieses Setting, ich mag diesen Look, ich mag vor allem diese Entscheidungen, die wir treffen. Es ist also wirklich ein Cthulhu-getreues Spiel in dem Sinne. Ob das so ausgereift ist wegen seiner Mechaniken, das mal sei mal dahingestellt. Aber ich finde, es unter Anno-Klonen muss man es definitiv mal nennen, um mal was anderes präsentiert zu bekommen. Wie siehst du das?
Das sehe ich auch so. Und ich sehe das vor allem deshalb so, weil das ein witziger Kontrast ist, das Spiel. Einerseits ist das Spieldesign ein sehr, sehr gewöhnliches, im Sinne von konservativ gemacht. Also das Spiel erfindet Anno nicht neu. Man sieht Anno als Vorlage im Hintergrund. Man hat die Kästchengrafik, man hat verschiedene Bevölkerungsgruppen mit Arbeitskraftwerten. Man muss schauen, das heißt, jede Bevölkerungsgruppe ist zuständig für die Arbeit in bestimmten Gebäuden und braucht man wieder in jedem Gebäude, muss man dann wiederum schauen, ob von der Schicht genug Leute sind, die dort arbeiten. Und viele andere Spielmechaniken sind wirklich 1:1 aus Anno entlehnt. Aber was der totale Kontrast dazu ist, ist halt die Düsternis dieser Welt. Weil Anno ist allerspätestens seit Anno 1800 und auch jetzt bei Anno 117 ein putziges Spiel, ein possierliches, wo du kleine, vergnügte Figuren hast. In der Ego-Perspektive sieht man das sehr schön. Wenn du dann durch deine Städte hindurchläufst, die reißen immer die Händchen empor, weil sie so freudig erregt sind darüber, dass sie dich sehen und wie und über ihr eigenes Glück und winken sich immer zu. Es ist wirklich eine absolute Puppenhaus-Atmosphäre. Und das im Kontrast zu der düsteren Welt von Worshippers of Cthulhu, das finde ich sehr, 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 sehr witzig.
Wie, du hast gesagt, du hast es Let's Played. Du hast gesagt, es ist, also die Kopie ist deutlich erkennbar, ne? Das Setting ist vielversprechend. Hattest du deinen Spaß damit lange Zeit oder wo hast du, bist du irgendwann mal auf Schwächen gestoßen, dass es dich dann doch wieder nach Anno gezogen hat?
Also ich habe es wie viele andere Spiele nur angespielt. Das heißt, ich habe, ich weiß nicht, 2, 3, 4 Streams gemacht damit und dann habe ich aufgehört, habe die Kampagne gespielt. Ich selber fand die Unterschiede zu Anno nicht so groß, dass es mich gelockt hätte, das länger zu spielen. Und ich fand zwar den Cthulhu-Hintergrund, den fand ich super, aber wo ich echt meine Problemchen dabei hatte, weil ich bin doch ein empfindsames Gemüt und viel sensibler, als man so oft denkt. Ich habe echt Schwierigkeiten, irgendwelchen halbnackten jungen Männern und halbnackten jungen Frauen Narben in den Rücken zu kratzen. Das ist eine Sache, die ich im Real Life nicht mache und es fällt mir schwer, das im Spiel zu machen.
Hast du dann das Personalgespräch mit Cthulhu oder Cthulhu gesucht und gesagt, ha, es läuft nicht ganz so, ich möchte mich vielleicht noch mal umorientieren?
Ich habe mich einfach verpisst. Ich habe es einfach abgebrochen und habe darauf gesetzt, dass er angesichts der Vielzahl seiner Anhänger mich einfach vergisst.
Die eine Zahl komplett vergessen hat. Ja, das wollte ich hören. Genau so muss man kündigen bei Cthulhu, sonst kündigt ihr selber einem. Ich finde es einen interessanten, interessanten Kandidat, einfach nur, um das mal anders zu sehen. Die Frage ist natürlich berechtigt, in welchem Spiel verbringt man eher seine 100 Stunden? Was mich zu einer interessanten Frage bringt, wie vergleichst du aktuell Anno 1800 gegen Anno 117? Denn was ich wahrnehme, ist, die Leute, die lieben das neue Setting mit Pax Romana, sagen aber auch gleich, sie sind unglaublich verwöhnt durch Anno 1800 und die diversen DLCs und haben eher das Gefühl, bei Anno 117 noch weit am Anfang zu stehen, was halt so ein bisschen mickrig wirkt. Wie siehst du das aktuell? Wie ist dein Anno-Vibe aktuell?
Also im Großen und Ganzen würde ich dazu stimmen, dass die meisten Leute vergleichen bei Anno 1800 die letzte Version, also die mit 3 Season Passes, die insgesamt 9 Content-DLCs, große Content-DLCs beliefern und zusätzlich noch viele, viele Kosmetik-DLCs, vergleichen dieses riesige Paket mit dem gerade frisch erschienenen Anno 117 Pax Romana, wo die Season Passes noch kommen. Und da ist natürlich klar, dass die Komplexität eine geringere ist als bei Anno 1800. Insgesamt gehe ich aber davon aus, dass Anno 117 Pax Romana auf Dauer das Spiel sein wird, was die Leute mehr spielen werden und was auch einen größeren Markt erschließt für potenzielle Anno-Fans. Weil bei Anno 1800 war erst recht, als die DLCs kamen, die Komplexität oft eine überwältigende. Ich hatte oft Zuschauer, die bei mir in die Streams reingekommen sind und gefragt haben, oh Gott, ich bin total gestresst. Ich sehe gerade, das ist auf Steam oder im Ubisoft Store im Sale und da werden mir 9 DLCs in 3 Season Passes angeboten. Was soll ich kaufen? Was soll ich machen? So wie wenn du in den Supermarkt reingehst und dir denkst, ey, ich will mal kurz einen Erdbeerjoghurt kaufen und dann gehst du ins Regal und siehst 20 verschiedene Produkte von 20 Herstellern. Das kann dann auch unglaublich stressen einfach. Und da ist Anno 117 einfach simpler, weil es die Komplexität runterbricht und auch Spielmechaniken beinhaltet, die ich absolut gut finde. Nämlich, es ist im Prinzip im Ermessen des einzelnen Spielers oder der einzelnen Spielerin, wie sehr sie bei Anno 117 in die Komplexität einsteigt. Weil es gibt einen riesigen Unterschied zu Anno 1800. Bei Anno 117 Pax Romana muss man für den Aufstieg von Bürgerklassen, von Bevölkerungsstufen, nicht alle deren Wünsche erfüllen, sondern nur bestimmte Kategorien von Wünschen. Und die kann man oft auf alternativen Wegen erfüllen. Und dadurch kann ein Spieler, wenn er möchte, schneller aufsteigen, weil er in jeder Kategorie nur einen Wunsch erfüllt. Und dann ist das Spielerlebnis früher zu Ende. Und man hat nicht ganz so viel Stress gehabt, weil man eine geringere Komplexität hatte. Und für Anno-Veteranen ist es natürlich Ehrensache, alle Bedürfnisse zu erfüllen. Aber ich halte das für einen cleveren Zug, dass man so neue Spieler reinholt und die nicht verjagt und den alten Spielern dort das liefert, was sie liebt, nämlich viel, viel Komplexität.
Das erinnert mich so ein bisschen an unser Gespräch, was wir vor längerer Zeit mal über Civilization geführt haben, wo du ja auch lobend erwähnt hast, dass wenn man in Civilization noch nicht tief drin ist, ist das sehr einfach, das Spiel. Und das läuft auch alles irgendwie richtig. Und wenn man Lust hat, dann kann man auch in die Mechaniken einsteigen. Aber es ist kein Entweder-Oder. Und es sind nicht 2 verschiedene Spiele, sondern man soll ja selbst entscheiden, wie tief man in den Zoom einsteigt. Finde ich jetzt, wie du es erklärt hast, nochmal auf einer kleineren Ebene auch eine interessante Umgangsweise. Man muss die Komplexität nicht annehmen und man hat immer wieder auch einen Weg auszuweichen. sprechen. Finde ich interessant, ist mir auch positiv bei Anno 117 aufgefallen. Ich bin sehr gespannt, was da noch mit den DLCs dazukommt. Passend zum Rom, der Rom-Thematik hast du ja auch einen anderen Anno-Klon reingeworfen. Entscheide selber, wie lange wir darüber sprechen wollen. Das ist nämlich dieses Pompeii the Legacy. Kann das Anno des Wasser reichen und in welchen Fällen kann es das eigentlich nicht?
Also es kann Anno natürlich nicht das Wasser reichen, weil auch hier ein Solo-Projekt, das ist etwas anders als bei Manor-Lords. Bei Manor-Lords wurde durch den großen Erfolg des Projekts mit den riesigen Zahlen von Wishlist-Einträgen am Schluss ein Team hinzugekauft und deshalb hat man dann die Chance auf eine hohe Produktionsqualität in allen Bereichen. Das wird hier anders sein. Also Pompeii the Legacy ist wirklich nur ein Entwickler, ein ganz netter, charmanter Mann. Jeliko Kosch heißt der und kommt aus Kroatien. Der hat Erfahrung gemacht vorher bei der Entwicklung von anderen Spielen, über die wir vielleicht nachher auch reden, Stichwort Kaiserpunk, und nimmt diese Erfahrung mit in sein Solo-Projekt hier halt. Und das Witzige ist halt, es ist ähnlich wie Anno 117 Pax Romana, ein City-Builder im antiken Rom, aber einer vor einer begrenzten historischen Kulisse, nämlich in Pompeji. Die Grundidee ist, Pompeji ist irgendwann abgebrannt und abgefackelt, der Vulkan hat alles in Schutt und Asche gelegt. Man sieht auf der handgemachten Karte am oberen Rand den riesigen alten Vulkankegel und davor ein breites Band von Ruinen. Und man selber hat halt den Auftrag bekommen vom Kaiser, dass man dort anlandet mit ein bisschen Holz, mit einem Schiffchen und ein paar wenigen Sklaven und Plebejern, die man da rumschubsen darf. Und hat den Auftrag bekommen, dort eine neue Siedlung zu bauen. Und die wächst und erblüht und wird zu einer großen Stadt. Hin und wieder muss man Aufträge erfüllen für seinen Kaiser, Waren herbeischaffen und ähnliches. Und das ist dafür, dass es ein Solo-Entwickler gemacht hat, grafisch cool umgesetzt, kann nicht die fotorealistische Grafik wie bei Manor-Lords, überhaupt nicht. Und auch nicht der Detailreichtum wie bei Anno, aber es ist sehr stimmungsvoll umgesetzt und es ist, was das Balancing betrifft und die Bugfreiheit, auch auf einem frühen, handwerklich sehr, sehr guten Niveau. Es ist ein Early Access-Titel, es hat ein paar Monate im Early Access. Ich schätze mal, dass so Ende des ersten Halbjahrs des nächsten Jahres vielleicht über den Daumen oder vielleicht ein paar Monate früher, noch irgendwann im Frühjahr, das Spiel dann Full Release feiern wird. Und es ist ein Spiel, das man für kleines Geld und eine begrenztere Spielzeit für Leute, die historische Citybuilder lieben und mögen, sehr empfehlen kann.
Hört sich sehr, sehr spannend an, vor allem vor dem Kontext, dass es hier konkret um Pompeii geht. Finde ich interessant, also gerade für die Leute, die gerade reinhören, die sich denken, ach, ich würde, solange ich auf die DLCs bei 117 warte, möchte ich vielleicht noch mal was anderes ausprobieren. Pompeii The Legacy sei euch empfohlen, wie Daniel aber schon meinte, im Early Access. Du bist mir tatsächlich, im Vorfeld hast du mir eine sehr interessante Sache erzählt. Wir werden nämlich jetzt über das andere Spiel reden, was du mitgebracht hast, nämlich Patrizia 2, Aufschwung der Hanse. Ich hatte Patrizia 4 mitgebracht. Du meintest, nee, lass uns über Patrizia 2 sprechen. Und als ich das nicht auf Steam gefunden habe, meintest du, ja, das ist natürlich unter Patrizia 3 zu finden. Und das müsstest du mir jetzt erklären.
Das ist wirklich eine ziemlich bekloppte Geschichte. Also vor vielen, vielen, vielen Jahren, Anno Domini, keine Ahnung, vor 15 Jahren, über den Daumen, ich bin in Jahreszahlen immer sehr, sehr schlecht, gab es halt Patrizia 2. Und Patrizia 2, die ganze Marke, wurde dann aufgekauft von Calypso. Und das war zuerst ein Spiel, was fast nur auf dem deutschen Markt gelaufen ist. Und dann wurde eine englische Version für den Weltmarkt rausgebracht. Das war im Prinzip Patrizia 2, hatte nur einen anderen Namen, hieß dann The Patrician. Und dann wurde eine 3 dahinter getackert. Das war aber im Prinzip Patrizia 2, englischsprachig für den internationalen Markt. Und auf Steam kann man aus mir unerfindlichen Gründen halt nur noch diese internationale Version kaufen. Die deutsche kann man, ich glaube, auf GOG bekommen. Das müsstest du vielleicht jetzt mal hektisch herbeiklicken und versuchen herauszufinden, während ich weiterrede. Und das Bezaubernde, ich muss jetzt ganz aus persönlicher Erfahrung reden, bei mir, das ist eines der ersten Computerspiele, die ich überhaupt gespielt habe. Und ich finde es herrlich, selbst unter heutigen Maßstäben noch, herrlich umgesetzt, was die Atmosphäre des Spieles betrifft. Natürlich ist die Grafik 2D und das ist nicht so cool wie heutzutage und da ist nichts mit Ego-Perspektive und die Figürchen ruckeln ein bisschen über die Karte, aber das trieft vor Atmosphäre. Der ganze das ganze Zusammenspiel von Musik, von Soundtrack, von Geräuschen, Stadtgeräuschen. Man, das Spiel spielt in der Hansezeit und anderen Soundeffekten ist herzerweichend. Das Allerliebste, was ich mache bei Patricia 2, ist ein Bad zu nehmen. Das heißt, wenn ich in einer meiner Städte im Hanseraum halt das öffentliche Bad besuche und mich dann in die Fluten reinlasse, dann gibt es darüber eine kleine Textbox und da steht dann passend zu dem, was ich zuletzt getrieben habe, zum Beispiel, puh, endlich ein schönes, sauberes Bad nach 3 Wochen wieder. Und ich selber gluckse wohlig, also nicht nur beim Zusehen, sondern auch eine Herrenstimme gluckst mir wohlig entgegen. Und im Hintergrund hört man nach kurzer Zeit ein vergnügtes Pfeifen. Das sind so Kleinigkeiten, die völlig unspektakulär klingen, aber sensationell cool einfach umgesetzt sind. Ich finde das ganz, ganz toll. Spielt in der Hansezeit, wie gesagt, und man spielt im Nord- und Ostseeraum die Geschichte nach eines jungen Kaufmannes oder, wenn man möchte, einer jungen Kauffrau, die startet in ihrer Heimatstadt mit einem kleinen Schiff, mit einer Knigge, pardon, nicht mit einer Schnigge, nicht mit einer Knigge. Die Knigge muss man auch beherrschen, dass man alle Wörter richtig noch kann. Mit einer kleinen Schnigge und dann kauft man Güter billig auf und verkauft sie teuer, fährt mit der wachsenden Flotte von Schiffen, die man hat, von einer Stadt zur nächsten, baut ein Imperium auf, trifft auf Piraten eventuell, betreibt die Diplomatie und es ist wirklich ein sehr, sehr vergnügliches Abenteuer.
Vielen Dank, dass du mich hast daran teilhaben lassen. Ich war mit dir auf dieser Schnigge, auch gut dazugelernt. Ich habe das währenddessen mal rausgefunden im Nachhinein. Patricia 1 und 2 gibt es als ein Kombipaket tatsächlich bei GOG, aber auch hier nur auf Englisch. Währenddessen ist aber tatsächlich auch in dieser Dreamlist mit drin ist und aktuell auf Platz 40 ist, nämlich Patricia 2 Aufschwung der Hanse, dann vermutlich auch auf Deutsch. Also das ist alles, was ich euch dazu mitbringen kann. Das sieht auf GOG nicht großartig anders aus. Es gibt im deutschen Original, findet ihr es aktuell anscheinend leider nirgendwo.
Also man kann das Spiel auch auf Deutsch spielen. Wir haben bei uns, in meiner Community gibt es mehrere Leute, die sich damit extrem gut auskennen, weil Patricia 2 auch bei denen das Leib und Magen Spiel ist. Wir haben einen, ich füge das jetzt mal einfach ein, bei mir auf dem Discord einen Retro-Kanal und dort finden sich Anleitungen, wie man diese Versionen auf Deutsch bringen kann. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann und da wird einem von Veteranen auch geholfen, wenn dabei technische Probleme auftauchen.
Super cool sowas, super, super cool sowas. Vielen Dank dafür. Patricia 2 auf Steam unter Patrician 3 zu finden. Jetzt wisst ihr Bescheid, wie dieses Missverständnis zustande gekommen ist. Danke auf jeden Fall dafür. Manor Lords, Pompeii, The Legacy, Worship of Cthulhu, Patricia 2, Aufschwung der Hanse. Ich werfe jetzt vielleicht mal einen interessanten Kandidaten mit ein, bevor wir gleich vielleicht über Kaiserpunk sprechen. Frostpunk. Du merkst so ein bisschen, ich bin so ein bisschen der Red Bull-Trinker. Frostpunk als Anno-Klon. Können Leute damit Spaß haben oder frieren die sich den Allerwertesten ab?
Das ist die große Frage, ob wir über den ersten oder den zweiten Teil reden, die tatsächlich fast schon unterschiedliche Genre bedienen. Beide Aufbaustrategie. Aber der erste Teil ist so ein bisschen wie Banished. Manchen Leuten wird das etwas sagen. Das ist ein Survival-City-Builder. Ein klassischer Survival-City-Builder, bei dem man eine begrenzte Anzahl von Personen hat, deren Schicksal verfolgt in einer kleinen Siedlung, für die Ressourcen dabei schafft, alle sind ständig vom Tode bedroht. In dem Fall bei Frostpunk, weil wir in einem alternativen Setting leben, in einer alternativen Welt im 19. Jahrhundert, in der die Industrialisierung etwas irgendwie schiefgelaufen ist. Die ganze Erde wird von Eis und Schnee überzogen. Das wächst allmählich von Süden nach Norden. Irgendwo im Norden von Großbritannien haben wir ein kleines Schlupfloch gefunden. Ein Krater in der Erde, in der ein großer Kohlegenerator vor sich hin bullert. Und dort hausen wir und versuchen aus der vereisten Umgebung notdürftig ein paar Reste von Holz zu finden oder Erz zu gewinnen, Kohle zu entdecken. Wir schicken auf einer Strategiekarte Leute los, um andere Flüchtlingsgruppen zu finden oder Entdeckungen zu machen oder seltene Ressourcen zu finden und haben immer wieder moralische Fragen, moralische Probleme, große sogar, weil wir immer zu wenig Ressourcen haben für zu viele Leute, zu wenig Essen, für zu viele Mäuler, die wir stopfen müssen. Deshalb müssen wir uns immer wieder entscheiden, nehmen wir wieder besseren Wissens Flüchtlinge auf zum Beispiel, obwohl wir sie eigentlich nicht durchfüttern können, verzichten wir wieder besseren Willens auf Kinderarbeit, obwohl wir eigentlich auf deren Arbeitskraft angewiesen sind, um das Letzte aus unseren Erzgruben rauszukratzen. Und das Ganze ist sehr düster aufgezogen und sehr bitter. Viele Leute starben auch dabei. Frostpunk 2 ist vor ein paar Monaten rausgekommen und bringt das Ganze auf eine Makroebene. Das heißt, das Entwicklerstudio hätte eigentlich eine ruhige Kugel schieben können und sagen können, hey, Supermarke, die wurde aus der Hand gefressen, Spielepresse war begeistert, Spieler, Spielerinnen waren begeistert. Wir machen das Ganze mit einer etwas moderneren Grafik und ein paar neuen Events. Pustekuchen haben die nicht gemacht, die haben stattdessen gesagt, wir machen das komplett anders. Wir skalieren das rauf in einen Anno-Maßstab, in einen Makro-Maßstab. Und statt dass man sich um einzelne Bürger kümmert, kümmert man sich um Stadtviertel. Platziert die und schaut, dass deren Bedürfnisse befriedigt werden. Hat große politische Fraktionen statt kleine Leute, um die man sich kümmern muss. Ein paar der Leute ist diesen Weg der Spieler und Spielerinnen, die Frostpunk 1 geliebt haben. Ein Teil der Leute ist den Weg mitgegangen, aber unterm Strich hat die Spielepresse den zweiten Teil viel besser bewertet als die Spieler selber. Also das Spiel hatte daran zu knapsen, an dieser enorm mutigen Entscheidung der Entwickler. Die sind halt einen eisigen Weg gegangen, statt eines bequemen und warmen, und haben dafür kommerziell ein bisschen draufzahlen müssen.
Aktuell ist ja jetzt tatsächlich dieser Fractured Utopias DLC rausgekommen. Ich hatte auch bei Frostpunk 1 das Gefühl gehabt, so mit dem Basisspiel hat man irgendwie noch zu wenig Spielstoff, ne? Man hat die Kampagne und danach ist auch Schluss und dann kam tatsächlich noch dieser, der Aufbaumodus kam dazu, noch diverse Story-Kampagnen und diese Console Edition oder diese Complete Edition würde ich auch sagen, das ist ein abgerundetes Ding. Da habt ihr auch genügend Spielstunden. Das hat sich am Anfang irgendwie so unvollständig angefühlt. Und das Gefühl hatte ich jetzt auch bei Frostpunk 2 irgendwie gehabt. Und klar, sie hatten jetzt noch so ein paar Sachen ausgebessert, die sich steuerungstechnisch jetzt auf der neuen Ebene hatten sie sich nicht gut angefühlt. Und jetzt kommt, jetzt ist ein neuer DLC draußen und ich sage dir, es ist wahrscheinlich fairer, das Ding nochmal zu bewerten, wenn es fertig ist. Frage, warum haben sie es nicht fertig rausgebracht? Das gehört irgendwie bei Frostpunk dazu. Mir hat der zweite Teil an sich schon Spaß gemacht, auch wenn sich der Fokus verlagert hat. Ich hatte mir sowas vorgestellt, ich wollte sowas. Wie geht's dir persönlich damit? Haben sie sich so ein bisschen verrannt? Siehst du Hoffnung bei Teil 2?
Also ich gehöre tatsächlich auch zu der Fraktion, die den zweiten Teil mutig findet, aber beim ersten Teil mehr Spaß hatte. Also ich hatte mehr Immersion, mehr Eintauchen in die Spielwelt beim ersten Teil. Als es weniger Menschen gab, mit deren Schicksal ich aber mich eher verbunden gefühlt habe, konnte ich eher Anteil nehmen an meinen Bürgern. Bei Frostpunk 2 habe ich mehr so abstrakte Zahlenwerte, die sich verschieben und dann kann ich imaginieren, den Leuten geht es gerade besser oder schlechter. Aber das hat bei mir nicht ganz so viel Begeisterung und Gebanntheit ausgelöst wie der erste Teil. Ohne dass ich damit sagen möchte, dass der zweite Teil schlechter sei. Das ist definitiv eine Frage des persönlichen Spielgeschmacks.
Definitiv. Wir wissen, dass noch ein dritter Teil rauskommen wird, der nicht Teil 3 heißen wird, sondern 1886, wenn ich recht informiert bin. Und das wird ja anscheinend sowas Remake-artiges sein, eine Weiterentwicklung des ersten. Ich glaube, das wird auch viele Spielende freuen, dass es wieder zurückgeht, aber dann diverser und differenzierter und tiefer. Sowas hätte ich mir für Frostpunk 2 auch vorstellen können. Ich bin gespannt, wie viel sie noch machen. Die Politik wird natürlich jetzt ausgebaut, gerade beim Fractured Utopias. Ihr könnt jetzt noch viel mehr, je nachdem, in welcher Fraktion ihr euch anschließt, könnt ihr unterschiedliche Charakteristika für eure Gesellschaft festlegen, bestimmte Erfolge, vielleicht sogar Gebäude, Regeln. Ich bin super gespannt. Ich spiele die beiden total gerne. Ich stimme dir aber zu, es macht schon Unterschied, zwei Leute in Frostpunk zu verlieren, als in Frostpunk 2 zu hören. Übrigens, 100 Leute sind verhungert. Und dann, okay, machen wir weiter. Genau. Das ist es nämlich mit Frostpunk. Trotzdem noch die Frage, beide jetzt im Kontext eines Anno-Klons. Wie bewertest du das?
Witzig, das war die Frage, die ich mir gerade auch gestellt hatte, bevor du sie formuliert hast. Also der zweite Teil ist, wenn man sagt, Makroebene zeichnet Anno aus, eher Anno, weil man mit mehr Leuten zu tun hat. Andererseits sieht man diese Menschen nicht. Und ich glaube schon, das ist das Essentielle bei einem Anno-Spiel, dass man die Menschen auch zumindest sehen muss. Die müssen durch die Stadt hindurch huschen. Und wenn du ganz dicht dran zoomst bei Frostpunk 2, siehst du Lichter, die glühen und die Silhouetten und der feurige Ausstoß deiner Industrieanlagen. Aber es ist nicht wirklich so, dass du da dich mit den Menschen irgendwie siehst und die verbunden fühlst. Deshalb würde ich sagen, unter Anno-Gesichtspunkten ist Frostpunk der erste Teil eher Anno. Eine Sache noch als Ergänzung, weil du eben auch meintest, du hast so ein bisschen angespielt, glaube ich, auch auf den Umfang, auf die Spieldauer der beiden Teile. Man muss klar sagen, der Wiederspielwert von mir heißgelobten Frostpunk 1 ist ein sehr begrenzter. Weil das Spiel ist sehr storylastig und viele Story-Elemente wiederholen sich beim zweiten, beim dritten Durchgang. Man kann ein bisschen drehen an Schwierigkeitsgraden und an alternativen Wegen, wie man manchmal vorgeht. Aber viele Überraschungen durch Events erlebt man halt nur einmal und beim zweiten, beim dritten Mal nicht. Deshalb ist das erste Frostpunk der seltene Fall eines Strategiespieles, dass man nicht sehr häufig durchspielt. Also eines klassischen Strategiespieles mit Ressourcenmanagement, wo wirklich die Anzahl der Durchläufe sehr begrenzt ist. Das erlebt man nicht so häufig.
Ganz davon abhängig, wie oft man scheitert, um zum Sieg zu kommen.
Ja,
ne?
Ja, du hast oft so Roguelike oder Roguelite-Elemente bei anderen Spielen. Die kompensieren das dann dadurch, dass der Schwierigkeitsgrad so hoch ist, dass es Teil der Spielmechanik ist, neu anzufangen. Aber das wiederum ist Frostpunk 1 nicht. Also das kann man so nicht sagen.
Du hattest jetzt eben, da hatten wir uns gerade bei Pompeii The Legacy unterhalten, da finde ich es nämlich spannend, das hatte die GameStar ja auch verfolgt, ihre Entwicklung rund um Kaiserpunk. Betrachten wir das unter einer Anno-Klon-Perspektive?
Kaiserpunk ist ein sehr witziges Spiel, weil es ist einerseits ein Anno-Klon und andererseits setzt es noch was ganz anderes drauf, nämlich noch ein 4X-Spiel, also ein Großstrategiespiel. Kaiserpunk spielt, wie man auch sehen kann, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, so um das Jahr 1900. Es gibt, glaube ich, sogar eine Jahreszahl im Spiel. Ich glaube, es war 1918, aber ich weiß es gerade nicht auswendig. Es spielt in der alternativen Zeitlinie. Es ist nicht die Wirklichkeit, die es wirklich historisch gegeben hat, aber es ähnelt dieser Zeit halt sehr. Und nach dem großen Krieg, der unser Land verwüstet hat, übernehmen wir den Wiederaufbau einer Stadt, einer einzelnen Stadt. Und das ist auch die, und obwohl es viele Städte gibt im Spiel, haben wir nur eine Stadt, die wir immer verwalten und aufbauen können. Das ist unsere Heimatstadt. Und wie wir die aufbauen, ist sehr, sehr Anno-like. Es gibt auch hier halt bestimmte Bevölkerungsstufen, bestimmte Bevölkerungsgruppen, Arbeitskraft bei denen. Es gibt Güter, Bedürfnisse, die man bei den Leuten erfüllen muss. Man muss für Strom sorgen, man muss für Wasser sorgen. Man hat hin und wieder zu viel Verschmutzung, muss dann dafür sorgen, dass es den Leuten irgendwie wieder besser geht. Man hat Ressourcen auf der Karte, die man erschließt, fördert und so weiter. Das ist alles sehr, sehr mit ganz vielen Anno-Vibes verbunden. Aber es gibt noch einen zweiten Teil. Und der zweite Teil greift erst mit Verzögerung. Der greift erst nach vielleicht 4, 5, 6 Spielstunden. Und dann switchst du von der City-Building-Karte dieser einen Stadt auf eine Makroebene, auf eine Strategiekarte, die die Grenzen der Welt zeigen. Je nachdem, wo du gestartet bist, bist du plötzlich im Herzen von Europa oder in Ostasien oder wo immer du begonnen hast. Du hast den Fog of War, du deckst allmählich die ganze Welt auf mit Schiffen, mit Flotten, die du im City-Building-Part baust. Auf der kleinen Karte kannst du dann auf der großen Karte diese große Karte erkunden. Die Truppen, die du im City-Building-Part rekrutierst, die du mit Munition ausstattest, mit Ausrüstung, mit warmen Klamotten und mit Mut, die schickst du in die große Welt dann hinein und die erobern dann eine dieser anderen städtischen Provinzen nach der anderen. Die eroberten Provinzen verwaltest du selber dann nur auf eine abstrakte Weise. Das heißt, du zoomst dann nicht da rein und baust eine zweite, dritte, vierte Stadt auf. Du gewinnst dann nur ein paar Ressourcen. Aber so kannst du dann allmählich die Welt aufdecken und hast auch große Gegenfraktionen auf der großen Karte, mit denen du dich auseinandersetzen musst. Der erste
Teil.
Ja, bitte, entschuldige.
Ich wollte nur sagen, das klingt super vielversprechend, aber ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Bitte fahren Sie fort.
Das ist der springende Punkt, den du gerade gesagt hast. Es klingt super vielversprechend. Die Krux ist, der erste Teil funktioniert super, der zweite Teil verursacht ein bisschen Stress. Weil die Leute, die Citybuilder spielen, sind ja oft diese Fencheltee-Fraktion, wie ich eben erzählt habe. Und wir müssen dann ab den 6 Spielstunden plötzlich noch eine zweite Ebene managen, die man starten kann und die Zeit in der ersten Ebene läuft weiter. Das heißt, man entwickelt dann so einen kleinen, so einen gewissen Stress, dass man schnell ziehen, schnell denken, schnell handeln muss, damit auf der jeweils anderen Welt die Dinge nicht unrund laufen, weil man gerade keinen Finger krümmt. Und das ist etwas ungünstig gelöst. Also die Verquickung, die Vernetzung zwischen diesen beiden Spielebenen, die ruckelt ein bisschen. Nichtsdestotrotz ein super spannendes Konzept und nichtsdestotrotz für Anno-Fans ist der Bau in der Stadt selber sehr, sehr befriedigend.
Kann man letzteres Element irgendwie ausblenden oder ignorieren oder ist es zwangsläufig notwendig, das zu spielen?
Ist notwendig zu spielen, aber du kannst natürlich bei Partiestart einen Stellschrauben drehen und dir die Gegner sehr leicht einstellen.
Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, dass man den Fencheltee durch den Schwierigkeitsgrad irgendwie noch herbeiführt. Sehr, sehr gut. Finde ich super interessant. Kaiserpunk vom einem der Entwickler, von denen du erzählt hast, der ja auch später bei seinem Solo-Projekt bei Pompeii gestartet hatte.
Genau.
Danke dafür. Was mir jetzt diesbezüglich eingefallen ist und ich bin gespannt, wie du darauf blickst, ist Workers and Resources. Ein Spiel, das mir jetzt auch dieses Jahr unter die Lupe gekommen ist. Ich glaube, komplexer geht es kaum. Sovietic Republic. Hast du das gespielt? Hast du deine Freude daran? Und wie richtig, / wie falsch ist der Anno-Klon-Stempel?
Ich habe es gespielt, allerdings nur frühe Versionen, also Preview-Versionen für die Spielepresse und für Content Creators. Die habe ich gespielt, die habe ich auch öffentlich gezeigt. Danach habe ich das Projekt weiter verfolgt, auch mit Sympathie verfolgt, weil dahinter ursprünglich auch ein einzelner Entwickler halt nur stand. Und aber ich muss ehrlich sagen, aus zwei Gründen hadere ich mittlerweile damit. Der eine Grund ist der, dass es für meinen Geschmack zu komplexitätslastig ist. Also es geht zu sehr in Richtung Simulation. Andererseits ist das auch alternativ. Also bei Partiestart hast du verschiedene Modi zur Auswahl und du kannst dir halt einstellen, dass du Hardcore spielst und dann musst du wirklich jedes einzelne Atom schon, das du irgendeinem Haus hinzufügst, das muss dann in Minecraft-Weise irgendwie hergestellt werden. Du hast für jeden Kleinstklumpen von Materie, den du verbaust oder den Leuten produzieren und schenken möchtest, eine gigantisch lange Produktionskette und hast einen unglaublichen Simulationspart. Also bevor du da einen Bus durch die Gegend fahren lässt, musst du Rad für Rad und Schraube für Schraube erstmal irgendwo herstellen. Und das ist eine Option. Man kann sich das auch ein bisschen abstrakter einstellen. Hardcore-Fans spielen natürlich nur auf die ganz simulationslastige Weise. Aber selbst bei dieser abstrakte Weise ist für mich immer, das ist mir etwas zu viel gewesen an Simulationen und etwas zu wenig Strategie dadurch gewesen. Und der zweite Grund ist mittlerweile, und das tut mir in der Seele leid für den super, super sympathischen Entwickler, seit dem Russland-Feldzug gegen die Ukraine habe ich einfach keinen Bock mehr, ein Spiel zu spielen, das in der Sowjetzeit spielt und auch mit den Sowjet, den Patriotismus und den Pathos der Sowjetzeit inszeniert. Denn bei Workers and Resources spielst du eine fiktive Sowjetrepublik vor einigen Jahrzehnten, baust die auf, im Hintergrund klingen martialische Männerchöre, die das Heil deiner Sowjetrepublik halt besingen. Und damit, das macht mir derzeit keine Freude, weil ich einfach, wenn ich spiele, immer auch ein Stück Weltenflucht haben möchte. Ich finde es cool, wenn es Spiele gibt, die ein alternatives Angebot machen für Leute, die die politischen Konflikte dieser Zeit kritisch begleiten wollen. Also Spiele von Paint Bucket Games zum Beispiel, Through the Darkest of Times und andere, die finde ich großartig. Es gibt eine Flut von Serious Games und von Spielen im Grenzbereich zwischen, in Anführungszeichen, normalen Computerspielen und Serious Games, die dann herausragende Arbeit leisten. Aber meistens spiele ich Games halt, um meinen Welten zu entfliehen. Und dieses Spiel, Workers and Resources, ist auch definitiv kein Spiel, bei dem man irgendwie kritisch die Sowjetzeit begleiten würde. Das kann man wirklich nicht sagen. Das ist so eine, da wird nicht das hohe Lied auf diese Zeit gesungen. Ich will dem Weißgott nichts unterstellen. Aber es hat so einen gewissen Retro-Charme. Und da unterscheidet es sich zum Beispiel von Tropico. Vielleicht können wir nachher mal darüber reden, weil Tropico auch ein heikles Thema hat, Diktatorenrealität, aber das satirisch umsetzt und damit auch heute noch leben kann.
Danke auf jeden Fall für diese Einschätzung diesbezüglich. Genau, das ist nämlich auch das Spiel, das ich quasi in den Raum geworfen hätte. Wenn man es nicht ganz so zen-meditativ hat, vielleicht ein bisschen komplexer, vielleicht auch ein bisschen interessanter, ambivalenter, habe ich auch sehr, sehr gerne Tropico gespielt. Ich würde ja am liebsten das schwarze Schaf der Reihe einwerfen, das für mich irgendwie der beste Teil ist, nämlich Tropico 2, die Pirateninsel, nachdem nämlich eigentlich alle anderen Teile eigentlich immer nur Teil 1 sind, nur in besser. Selbst Teil 1 finde ich großartig. Die Spielbarkeit ist heutzutage irgendwie schwierig, weil das jetzt auch schon ein sehr, sehr altes Spiel ist. Wenn du dich entscheiden müsstest, eher Tropico 2 oder Tropico 1?
Eher Tropico 1. Ich habe den zweiten Teil auch gespielt. Also da spielt man halt Piraten halt, ne? An die Piratenrepublik.
Ja,
und muss dafür die Bordelle und Alkoholschmuggel organisieren. Irgendwie fand ich das nicht ganz so cool wie diesen Diktatoren-Charme. Tropico 1, du hast das völlig witzig auf den Punkt gebracht. Alle anderen Teile sind im Prinzip Klone von Teil 1. Jeder spätere Teil ab Tropico 3 hat so ein paar neue Spielelemente. Aber im Kern wird die Erfolgsformel von Teil 1 immer und immer weiter reproduziert. Aber das läuft, das funktioniert und hat einen ganz, ganz tollen Charme. Ich muss ehrlich sagen, ich muss ein Schuldbekenntnis ablegen. Die Figur, die man ja steuert, ist ja ein Diktator. Ein Diktator, der so ein bisschen aussieht, wenn man möchte, wie ein, weiß noch mal, der große Kuba-Führer, dessen Name dir jetzt gerade einfällt.
Che Guevara.
Danke sehr. Wie er oder wie der, nee, nicht der Diktator in Kuba, der so viele Jahre gelebt hat, nicht Che Guevara. Der mit dem Rauschebart. Der, wo ganz viele Leute jetzt in die Kommentarspalten schnell den Namen reinposten und uns für ganz doof halten, dass uns das nicht eingefallen ist. Genau,
den Fidel Castro. Fidel Castro.
Ja, genau. Fidel Castro, wunderbar, ganz genau. Und ich muss ein Geständnis ablegen, ich habe irgendwann mal einen Wackeldackel bekommen von dem. Hat mir ein Mitarbeiter von Calypso in die Hand gegeben und geschenkt, einen Wackeldackel aus Gips. Von El Presidente, der sensationell aussah, mein totaler Liebling war. Und irgendwann habe ich den versehentlich mit dem Ellenbogen von meiner Schreibtischplatte geschubst und der Kopf ist zerbrochen. Ich finde das ganz furchtbar.
Ist das nicht irgendwie metaphorisch?
Möglicherweise.
Was auch immer du dir da selber mitteilen wolltest auf einer unteren Ebene. Ja. Tropico, wenn ich jetzt meinen Anno-Trip durch habe, bin ich in Tropico richtig, falsch? Muss ich mich auf einiges gefasst machen oder könnte ich mich auch da heimelig fühlen, auch wenn ich wahrscheinlich nicht mal der Gute in dem Spiel bin? Beziehungsweise das Spiel dich ja dazu anleitet, sogar höchst böswillig, höchst ambivalent zu spielen.
Ich liebe die Tropico-Reihe sehr und ich liebe sie unter anderem deswegen, weil sie erkennbar Anno ist. Also dahinter sind ganz viele Anno-Konzepte, aber man fügt wirklich Neues dazu. Und das Neue ist nicht nur so der Form halber. Man hat manchmal bei Anno-Klonen das Gefühl, die Leute haben sich gesagt, hey, da gibt's diese erfolgreiche Anno-Reihe, lass uns die mal ausschlachten. Unser Studio muss auch mal ein Spiel rausbringen, das schwarze Zahlen schreibt. Was können wir bei Anno geringfügig verändern? Ein anderes Setting, ein Spielfeature, das wir randocken, fällt euch irgendwas ein im Team? Und ich habe oft das Gefühl, so entstehen Anno-Klone halt. Und das ist hier ganz anders, weil die Spielwelt hat einen ganz anderen Vibe. Allein die karibischen Klänge, die Musik, die ganze Zeit ertönt. Ne? Du spielst halt den Diktator einer kleinen karibischen Insel und führst sie vom 19. ins 21. Jahrhundert und drüber hinaus, hast immer wieder mit anderen Bevölkerungsgruppen und politischen Fraktionen zu tun, machst sehr viel Kolonialwaren, wie es früher altmodisch hieß, Rum und Tabak und andere Geschichten, bist hin und her gerissen, ob du das Land ausbeutest oder der aufkommenden Öko-Fraktion ein paar Bonbons schenkst. Und das ist so liebevoll umgesetzt, auch von der Atmosphäre und von den kleinen witzigen Geschichten. Ich finde, das ist ganz oft, wenn mich Leute fragen, die selber noch nie Computerspiele gefragt haben, sag mal, fällt dir ein Spiel ein, das Politik gut umsetzt in einem Spiel? Dann ist immer das erste Spiel, das ich nenne, Tropico. Weil ich finde, dass es als eine politische Satire glänzend aufgelegt ist und für tollen Humor sorgt.
Und das ist, glaube ich, diese eine Ebene, die mir so ein Anno so ein bisschen fehlt, weil ich bin halt eben Alleinherrscher, ne, und die Zufriedenheit meiner Leute ist stark von den Waren abhängig, aber nicht von meinen sozialen Werten. Das finde ich in Tropico richtig spannend, richtig cool. Wie gesagt, ich hätte gern noch mal vielleicht ein anderes Setting als immer nur das Gleiche, und ich werde nach wie vor Tropico 2 immer in mein Herz einschließen, wie eine Schatztruhe. Fantastisch. Vielen, vielen, vielen Dank dafür, für diesen sehr berechtigte Lobeshymne an Tropico. Wir haben noch diverse Titel auf dieser Liste stehen und wir könnten alleine 4 Folgen damit füllen. Mich würde noch interessieren, weil du es auch noch in den Raum geworfen hattest, Grand Age Medieval von dir als eine Empfehlung. Hier bei Steam sehe ich gerade ausgeglichene Rezensionsquote. Bringe uns Grand Age Medieval näher und sage uns, ob diese Rezensionsquote richtig oder falsch liegt.
Das ist exakt total spannender Punkt dabei, weil auf Steam ist das Spiel, sagen wir es mal ruhig offen, weitestgehend verrissen worden. Und das aus gutem Grund. Und der gute Grund ist nicht die Qualität des Spieles. Der gute Grund ist die Qualität der Marketingkampagne, die das Release begleitet hat. Das Spiel war kein großer Erfolg, aber nicht deshalb, weil die Entwickler schlecht gearbeitet hätten, sondern die Marketingabteilung, ganz ernsthaft. Um mal kurz auszuholen. Grand Ages Medieval ist von den Entwicklern, Gaming Minds, die sitzen im ostwestfälischen Raum, die auch Port Royal und die neuen Patrizia-Teile und viele andere Aufbauspiele machen. Und die sind halt spezialisiert auf Spiele, mit ihrer eigenen Grafik-Engine übrigens auch, die sehr hübsch ist und auch technisch sehr, sehr sauber funktioniert, spezialisiert auf Spiele, bei denen man in einzelnen Städten oder Orten Bedürfnisse von Leuten deckt und einen Austausch organisiert, einen Handel oder einen Transport organisiert zwischen den Städten. In der einen Stadt fehlt das Gut A, um die Leute glücklich zu machen. In der anderen Stadt ist das Gut B nicht vorhanden, man tauscht und so weiter. Oder man verkauft sich das wechselseitig. Und diese simple Formel, die exerzieren die durch in ganz vielen dieser Spieletitel, die ich gerade erwähnt habe. Patrizia Port Royal und auch Grand Ages Medieval. Aber eigentlich haben die Marke Grand Ages, ist ein bisschen älter, haben dann damals Calypso Media den Leuten von Gaming Minds gesagt, hey, uns fehlt etwas bei uns im Publisher, im Portfolio. Wir haben viele coole Strategiespiele, aber wir brauchen dringend ein 4X-Spiel, ein Globalstrategiespiel. Und wir wissen irgendwie, das ist nicht unbedingt eure Kernspezialität, aber wir haben die Grand Ages-Marke und bitte entwickelt für uns ein 4X-Strategiespiel. Also ein Spiel, wo man halt auf einer großen Weltkarte große Politik betreibt. Und daraufhin haben die Entwickler gesagt, ja, machen wir gerne, gibt uns das Geld und dann können wir weiter unser Lieblingszeug machen. Dann haben die das nicht gemacht. Die haben also auf den ersten Blick ist Grand Ages Medieval vielleicht ein 4X-Strategiespiel, weil du eine europäische Karte im Mittelalter hast und da Politik betreibst, Truppen aushebst und so weiter. Aber die Kernkompetenz und vor allem die Liebe der Entwickler ist weiterhin in das Städtemanagement getroffen. Den größten Teil deiner Zeit verbringst du wie bei den anderen Spielen dieser Reihe auch. Die Entwickler haben einfach gebockt, in diesen Städten und darin deine Leute glücklich zu machen. Und der Militärpart ist ein bisschen halbherzig und auch ohne allzu große Kenntnisse teilweise draufgesetzt worden. Und da wir das wiederum, man sollte Calypso eigentlich mitbekommen haben, denke ich mal, bei den Q&A-Prozessen und im Producing, hat er mal gesagt, nee, wir haben uns das anders gewünscht und egal, was im Spiel drinsteckt, das vermarkten wir als für ein 4X-Strategiespiel, haben Trailer rausgebracht, Videos, die genau das suggerieren. Daraufhin haben dann die 4X-Spieler zugeschlagen und gekauft und haben danach eine schlechte Miene gemacht zu diesem guten Spiel.
Falsches Marketing, ne? Es begegnet uns tatsächlich häufiger, aber ich finde es total faszinierend, dass der Entwickler sich einfach quasi weigert, das umzusetzen, was der Publisher bestellt hat. Auch nett.
Die würden das selber wahrscheinlich anders formulieren und würden mich entgeistert angucken, aber ich bin tatsächlich überzeugt, dass das so gelaufen ist.
Heimlich, heimlich. Sehr, sehr cool. Interessant. Grand Ages Medieval, auch, wie du meintest, so eher so ein Aufbau 4X-Hybrid. Ne? Da fängt es wieder an, was wir anfänglich besprochen hatten. Es ist manchmal schwierig zu sagen, wie hoch die Dosierung der einzelnen Elemente ist, wie das alles zusammengreift. Im Fall von Workers and Resources ist es zu krass komplex geworden, eher mehr eine Simulation als wirklich ein Aufbauspiel. Vielen Dank auch für diesen Hybrid, der was anders und was neu macht. Wir hatten es jetzt politisch, wir hatten es Cthulhu-mäßig, wir hatten es römisch, wir hatten es kalt, wir hatten es sehr, sehr kalt. Von den Titeln, die hier noch in dieser Liste stehen, einfach nur rein aus Interesse halber, gibt es einen Titel, der dich persönlich anspricht, der dir noch was sagt, den du dir unbedingt in naher Zukunft mal ansehen möchtest, der vielleicht sogar auf deiner Liste schon steht,
also in
deiner internen?
Ja, also in naher Zukunft deshalb, weil ein Spiel, das auf unserer internen Liste steht, ist noch gar nicht erschienen, das ist City of Atlantis. Die Stadt Atlantis, und ich habe tatsächlich, ich glaube, ich bin erst durch das Datenblatt, das du mir gegeben hast mit möglichen Themen, überhaupt auf das Spiel aufmerksam geworden und finde das deshalb spannend, ohne irgendwas Konkretes über das Spiel zu wissen, weil ich immer schon mir gewünscht habe, ich war immer schon fasziniert von der Legende Atlantis, von der verschollenen Stadt, irgendwo vielleicht im Mittelmeerraum oder vielleicht irgendwo in der Nähe, wo man nicht genau weiß, hat es sie gegeben, hat es sie nicht gegeben. So viele Ranken, so viele Mythen, so viele Geschichten, so viele Leute, die glauben, es hat sie gegeben, und andere, die nur weise das Haupt schütteln und sagen, lasst euch keinen Bären oder keinen Bären, keine fremde Stadt aufbinden. Und jetzt plötzlich ein Spiel, in dem man das nachspielen kann, und das könnte ja, wenn alles gut läuft, Spiele technisch, mechanisch, cool laufen, mit einer Stadt, die teils auf dem Wasser, vielleicht teils unter Wasser gebaut ist, mit Verschränkungen, vielleicht mit verschiedenen Spielebenen, davon würde ich träumen. Das alles sehen wir auf Steam im Augenblick nicht so wirklich, ne? Wir sehen nur eine Stadt über Wasser, allerdings auf dem Wasser, oder?
Genau, das ist es nämlich, und ich fand es auch interessant, als es dann hieß, verteidigt sie vor Gefahren. Ich meine, wahrscheinlich der Hauptendgegner, ähnlich wie bei Frostpunk, der minus 120 Grad Sturm, wird wahrscheinlich bei Atlantis die große Flut sein. Was ich an aktuellen Feinden sehe, sind halt Schiffe außerhalb. Das fand ich jetzt so ein bisschen komisch. Ich würde auch auf was Mythologisches, Mythisches vielleicht hoffen. Nicht, dass es einfach nur eine typische Anno-Stadt ist, die sich Atlantis genannt hat. Ich finde aber der Trailer echt vielversprechend, vor allem von der Architektur der einzelnen Stadtführer. Viertel statt Teile. Sieht wirklich sehr, sehr interessant aus.
Ich finde auch, es sieht auf den ersten Blick lecker aus. Bei mir steht im deutschen Steam-Text drin, die legendäre Stadt Atlantis ist aus den Tiefen des Meeres aufgetaucht. Dieses Mal sind sie verantwortlich.
Warum? Ähnlich wie bei Pompeji. Okay, interessant.
Genau,
ja.
Zweiter Versuch. Du darfst es nochmal machen. Und das wiederum finde ich schade, weil ich hätte es cooler gefunden, eine Stadt, wenn die Stadt nicht aufgetaucht wäre, sondern wenn sie noch unten gewesen wäre, unterhalb des Meeres. Ach, da gibt es auch Spiele. Es gibt auch Citybuilder, die tatsächlich unter Wasser spielen. Ich habe mal einen gespielt, der heißt, vielleicht wollen wir den noch andocken, der heißt Aquatico.
Gerne.
Wie das Aquarium, nur hinten Tico, Aquatico. Und während du hektisch hinklickst und den suchst, erzähle ich mal kurz, dass mich das Spiel auf den ersten Blick, ach, das ist, glaube ich, der ist, glaube ich, sogar von den Kaiserpunk-Machern. Die heißen Overseer Games. Könnte sogar von denen sein. Aquatico.
Dann wir raus. Und ja, es ist tatsächlich, Kaiserpunk gehört zu deren Portfolio.
Genau. Und das Spiel ist wiederum also diese kroatischen Entwickler. Und Aquatico ist ein Spiel, was einerseits meinen Wunsch danach gestillt hat, endlich mal unter Wasser bauen zu können. Und andererseits mich echt auf den Unterwasserboden der Tatsache, also auf den Unterwassergrund zurückgeführt hat, weil es ist so schwer, die Gebäude unterschiedlich zu designen, wenn die unterhalb des Wassers stehen. Alles ist blau und grün. Du brauchst überall Röhren für die Sauerstoffleitungen. Und im Prinzip sah ein Gebäude dem anderen viel, viel zu ähnlich. Und dadurch wurde das Spiel ein bisschen schlecht steuerbar. Aber es kostet nicht viel Geld. Es war handwerklich blitzsolide, blitzsauber gemacht und wäre vielleicht durchaus auch einen Blick wert. Halt ein Anno unter Wasser.
Blue Abedi Abedi, das Aufbauspiel, spannend. Ja, ich verstehe schon beim Trailer, was du meinst. Und ich finde es interessant, dass wir irgendwie um den Kaiserpunk-Entwickler irgendwie nicht herumkommen. Also, dass der quasi immer rund um Anno andockt und ganz viel ausprobiert und ausexperimentiert. Und ich sag dir, das vermisse ich im heutigen Gaming-Markt auch so ein bisschen, ne? Weil es gibt diese Hochkaräte, aber diese Zeitalter des Experimentierens, das liegt schon lange zurück, so der 2000er, ne? Da war dieses Genre so lebendig. Man kann natürlich auch argumentieren, es war nie wirklich richtig tot, weil es ja immer noch Indie-Entwickler gibt, die meiner Meinung nach heute aber irgendwie mehr kopieren, als sich inspirieren lassen. Siehst du das ähnlich?
Sehe ich auch so. Ich habe vor 2 oder 3 Tagen noch eine E-Mail bekommen von einem befreundeten Entwickler, der ein Studio leitet. Die haben ein Spiel rausgebracht, vor einigen Monaten, das super gut rezensiert ist, das sich gut verkauft hat, dessen Qualität überragend war und das was Neues gewagt hatte. Und das nächste Spiel, was die jetzt machen, ist ein Wir-gehen-auf-Nummer-sicher-Spiel. Also ein anderes Genre, ein anderes Konzept, wo erkennbar ein Klon nur produziert wird. Und ich war zuerst enttäuscht, aber ich habe in der Antwort dann doch zurückgeschrieben, Glückwunsch, damit macht ihr wirtschaftlich nichts falsch. Weil, das muss man klar sagen, dahinter stecken immer, die meisten Studios haben kein Puffer, die haben einfach keine Reserven. Und die meisten kleinen Studios in Deutschland entwickeln immer ein Spiel. Und wenn dieses eine Spiel, an dem sie gerade arbeiten, richtig floppt, dann kann es sein, dass es keine Zukunft für das Studio gibt und dass das ganze Studio eingestellt wird. Und du brauchst eine ganze Weile, bis du eine höhere wirtschaftliche Fallhöhe hast und mit mehreren Projekten parallel arbeiten kannst. Oder du findest einen Publisher, der dir zum Austausch gegen kreative Freiheit dein wirtschaftliches Risiko komplett nimmt, ne? Aber es ist echt riskant. Es ist eine Hochrisikobranche, ähnlich wie die Filmbranche auch. Und ich kann es keinem Entwicklerstudio, auch keinem Citybuilder-Entwicklerstudio verdenken, wenn die auf Nummer sicher gehen, wenn die sagen, hey, unser nächstes Spiel ist ein Anno-Klon und es ist ein echter Klon.
Man, es ist ähnlich wie beim Aufbauspiel. Viele Faktoren greifen ineinander. Man muss das alles von allen Seiten aus betrachten. Es gibt oft keine einfachen Lösungen. Man muss ganz viele Kompromisse eingehen. Fand ich gut, dass du den Geist jetzt hier nochmal eingefangen hast oder uns dann auch nochmal eine zusätzliche Perspektive dazu gegeben hast. Perspektive namens Realismus, Perspektive namens Gaming-Markt, der heutige. Was mich nur noch zu einer Frage bringt, wenn du dir einen Anno-Klon wünschen könntest, in welchem Setting würde er spielen? Was wäre das Writing Bull Aufbauspiel?
Also ich würde gerne, also ich könnte mir mehrere Sachen vorstellen. Also die Frage kommt zwar unerwartet, aber ich muss sofort denken an die vielen Fragerunden, die ich mit meinem Publikum auf Twitch hatte, wo ich die Leute gefragt habe, wie sieht das bei euch aus, wenn ihr bestimmen dürftet, in welcher Zeit das nächste Anno spielt oder in welcher Kultur, was würdet ihr euch wünschen? Und dann haben sich immer so verschiedene Konzepte herauskristallisiert. Früher wurde am häufigsten genannt die Römerzeit, aber das ist ja jetzt vom Tisch. Anno 117 Pax Romana ist da. Und was dann sehr häufig von meinen Leuten sich gewünscht wird, ist zum einen Ostasien, China oder Japan, auf jeden Fall die Zeit vor ein paar Jahrhunderten und dieser Kulturraum. Was häufig genannt wird, ist Mittelalter, Hochmittelalter. Als drittes wird sehr oft genannt Frühmittelalter und Wikingerzeit. Und das letzte, was gesagt wird häufig, ist ganz, ganz früh in der Menschheitsgeschichte. Aufbau der ersten Städte. Und das finde ich persönlich auch sehr interessant. Wenn man wirklich, weil der Traum in dem ganzen Citybuilder-Genre ist ja der, dass man klein anfängt, früh anfängt und dann was Großes aufbaut. Und wo kann man das archaischer erleben, als wenn man bei einer Stadt wirklich anfangen würde oder mit einer Siedlung in Vorderasien oder in Mesopotamien, mit der man anfangen würde im Jahr 2000 vor der Zeitenwende und wo man diese Siedlung dann führen könnte bis ins zweite, dritte Jahrtausend nach der Zeitenwende. Na? Es gibt ein Spiel, das ist vor einiger Zeit rausgekommen, das heißt Memoriapolis. Das hat so in etwa diesen Raum, man fängt, das hat so einen langen Zeitraum und man steuert nur eine Stadt, aber leider auf einer Makroebene. Das heißt, man sieht von ganz weit oben auf eine Stadt drauf und hat keine einzelnen Bürger, die man steuert, sondern ähnlich wie bei Frostpunk 2 Viertel, die man aufbaut. Das ist sehr schade. Also mein Traum wäre, sowas wie Memoriapolis zu haben, in kleinteilig, sowas wie so eine Mischung von Frostpunk 1 und Memoriapolis. Das fände ich cool.
Spannend. Es mag mir dieses eine Spiel nicht einfallen. Es ist nicht Endcastes Mankind. Es gibt tatsächlich irgendein Stone Age RTS. Das hat es auch mittlerweile auch auf die Konsolen geschafft. Wie heißt es? Ist es wirklich Stone Age Digital Edition? Nee, so einfach darf das jetzt nicht sein. Mhm. Ich musste gerade auch so ein bisschen an Populous The Beginning denken, ne? Dann bist du ja so ungefähr auch in der ähnlichen Zeit. Gerade in das Asiatische, gut, bist du bei Total War, kann man natürlich überhaupt nicht miteinander vergleichen. Stronghold hatte ja, bevor sie jetzt mit der Definitive Edition Remake Recycling angefangen hatten, das ist ein fantastisches Spiel, um Gottes Willen, hatten sie ja Stronghold Warlords aus dem Frühling 2021, was aber wirklich, wirklich, wirklich baden gegangen ist. Du hast recht, es gibt auf jeden Fall Bedarf oder sagen wir mal noch sehr viel Platz in diesen Genres, in diesen Settings. Also nicht immer nur Mittelalter, bitte.
Ja. Es gibt eine Fülle, also wer immer einen Anno-Klon oder eine Anno-Variante aufsetzen will, es muss ja kein Klon sein, hat eine Fülle von Kombinationsmöglichkeiten. Die Kulturgeschichte umfasst Jahrtausende und ganz viele Regionen. Ganz viele, die auch in Spielen kaum vorkommen. Stichwort Afrika zum Beispiel.
Richtig, ich glaube genau. Also da gibt es noch sehr, sehr viele Möglichkeiten, sehr viel Potenzial. Und selbst wenn es auf der Gameplay-Ebene ein Anno-Klon ist, bietet uns bitte andere Settings. Wie gesagt, da hatten wir es euch gesagt. Es gibt noch sehr viel zu machen, es gibt noch sehr viel zu tun. Vielen, vielen Dank, Daniel. Vielen, vielen Dank, Writing Bull, für dieses Gericht der Anno-Klone.
Sehr gern. Hat mir großes Vergnügen bereitet. Ich war mit leuchtenden Augen dabei. Bin auch sehr stolz, dass ich dich bisweilen auch mal habe zu Wort kommen lassen.
Hey, wenn ich dann nicht damit beschäftigt bin, deinen wunderbaren Vorträgen zu lauschen, hier auf der Universität der Aufbauspiele, hier bei Enliven. Vielen, vielen, vielen Dank. Komm bitte gerne wieder. Wir haben noch diverse Anno-Klone auf dieser Liste oder auch diverse andere Gesprächsthemen. Es war mir eine große Freude. Vielen Dank.
Mir auch. Danke und Grüße an alle Leute, die uns gerade zugeschaut haben und zu oder zugehört haben. Vielleicht findet ihr unter all den Schätzchen, die wir vorgestellt haben, ein Spiel, das euch auch glücklich machen kann.
Das, was Daniel sagt. Liebe Enliven People, das habt ihr vielleicht auf YouTube gehört mit Gameplay, vielleicht habt ihr es nur auf Spotify und Apple gehört. Enliven gibt es überall. Und wenn ihr noch an fantastischem Bonus-Content interessiert seid auf Steady oder einer YouTube-Kanalmitgliedschaft, schaut es euch gerne an. Und alle Leute, die hinter der Paywall sind, sind übelst glücklich und würden sich freuen, wenn ihr auch mit in dieses Paradies kommen würdet. In diesem Sinne, Enliven das Leben, embrace das Chaos und viel, viel Spaß mit Anno oder diversen Anno-Klonen. Haut rein. Tschüss.